Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Es ist der erste Samstag im Monat, es begrüßt Sie Ute Wegmann. Heute führt uns die ein oder andere Geschichte in die Irre, versetzt uns in Staunen, kommt uns bekannt vor und ist es doch nicht oder verzaubert uns auf geheimnisvolle Weise. Die besten 7 im Monat Dezember, ausgewählt von unserer 30-köpfigen Jury, und im Studio begrüße ich die Leiterin des Jungen Literaturhauses Köln und natürlich unsere Jurorin Ines Dettmann. Wir haben es gleich in mehreren Büchern mit kranken Eltern zu tun, aber am Ende, so viel sei gesagt, wird es weihnachtlich. Ines Dettmann, wir beginnen mit einem der ungewöhnlichsten Bücher unserer heutigen Liste, ein Bilderbuch. Magisch, verstörend, 4 Geschwister, 3 Brüder, ein Mädchen auf dem Weg zur Mutter halten an, irgendwo in einer Landschaft, um Rosen zu pflücken, ein geheimnisvolles Lied zitierend, stoßen auf einen Palast, wo die Brüder verschwinden und das Mädchen von dem dortigen Herrscher, der Seher genannt, einem Löwen aufgefordert wird, 3 Tage auf Essen und Trinken zu verzichten, um ihre Brüder zu retten. Ein starkes, ein bedrohliches Szenario, das Levi Pinfold hier schafft. Levi Pinfold wurde in England geboren, lebt heute in Australien und er liebt das Geheimnisvolle. Auf den besten 7 war er bereits mit Der schwarze Hund. Paradise Sands, der Titel dieses besonderen Bilderbuchs. Magischer Realismus, Fantasy, was haben wir hier?
Es ist ein Buch, was ja im klassischen Sinne ein Bilderbuch ist, aber wo man sagen muss, es ist eigentlich kein Bilderbuch jetzt, was ausnehmlich für Kinder wäre, sondern eigentlich eins, wo man sagen muss, wir Erwachsenen werden da genauso die Magie entdecken. Es hat für mich was aus meinem Kunstgeschichtsstudium etwas von fast so einem Altarbild, was sich entwickelt. Manchmal eine unglaubliche Tiefe haben diese fotorealistischen Bilder, die er da schafft, mit diesen fantastischen Ebenen. Es kommen wahnsinnig viele Tiere vor, es gibt Zitate des Abendmahls, es gibt riesige Säulen und manchmal hat man auch den Wunsch, dass das Bilderbuch noch viel, viel größer wäre, damit man so richtig in die Bilder hineinsteigen kann. Ich finde, es ist auch bedrohlich. Also es ist nicht nur ein schönes Bilderbuch, eben über diese realistischen, fast fotorealistischen Bilder. Es ist auch eine düstere Geschichte, die er da erzählt. Eine Geschichte, die eben auch etwas Bedrohliches lässt, denn sie endet mit: Eines Tages werden mich deine eigenen Töchter und Söhne besuchen und wenn sie sich entscheiden zu bleiben, gehören sie mir. Denn das Mädchen besiegt praktisch am Ende der Geschichte den Seher, bricht diesen Pakt, aber schließt damit eigentlich einen Pakt für ihre eigenen Kinder, für die Zukunft. Und man merkt, als sie die Mutter besuchen im Krankenhaus, dass auch die Mutter diesen Pakt geschlossen hat. Ich finde auch, das Buch hat ein bisschen was von so einem Traum, bei dem man hinterher nicht richtig weiß, ist er was Gutes oder ist er was Schlechtes.
Auf jeden Fall ein absolutes Plädoyer für den Zusammenhalt, für die Familie. Ich glaube, das kann man sagen. Und in dem Sinne fast auch für den Verzicht im Sinne der Liebe. Levi Pinfold, Paradise Sands, aus dem Englischen von Nicola T. Stewart, Verlagshaus Jacobi und Stewart, 40 Seiten. Ich würde sagen, ab 10, was sagen Sie?
10 finde ich auf jeden Fall gut. Kleinere Kinder werden sicherlich fasziniert sein von den Illustrationen.
Es bleibt geheimnisvoll, wir gehen auf den Friedhof. Da wohnt Elvis Gorsinski mit seiner Mutter. Außerdem lernen wir Madame Al-Nur kennen, eine moderne Schamanin, die ihre Enkeltochter beauftragt, sich um den manchmal seltsamen jungen Elvis zu kümmern. Es geht bei Kirsten Reinhardt um Geister, einen stets müden Vater, eine verschwundene Mutter, das coolste Mädchen der Klasse und einen Grabstein ohne Namen. Kerstin Reinhardt schreibt Kinderromane und Theaterstücke, ist in der Lüneburger Heide und in Tokio aufgewachsen und lebt jetzt in Berlin. Was für eine Geschichte ist Elvis Gorsinski und der Grabstein ohne Namen?
Sie haben es ja vorhin schon gesagt, wir bewegen uns wieder, finde ich, in einer Familiengeschichte. Also es geht ganz viel eben um Familie, um Elvis' Familie. Kirsten Reinhardt schafft, finde ich, sehr bunte und skurrile und auch starke Figuren. Es gibt halt eben einen depressiven Vater, den Baba. Es gibt eine Mutter, die einerseits total in ihrer Arbeit als Illustratorin aufgeht, aber andererseits halt irgendwie ihr Kind vergisst und dass es halt eben noch ein Leben neben dem Arbeiten gibt. Es geht eben auch um Geister und um Telepathie und vor allen Dingen, glaube ich, geht es um eine wirkliche Freundschaftsgeschichte, nämlich um diese Freundschaft von Elvis und Dahlia, weil Elvis eigentlich ganz, ganz lange ganz zufrieden mit sich selber ist und eigentlich auch so mit seinem Schrecksein gar keine Probleme hat, aber eben mit Dahlia entdeckt, dass er auch noch andere Seiten hat, auch magische Fähigkeiten, über die ich jetzt gar nicht zu viel verraten möchte. Es ist wirklich eine anspruchsvolle Kindergeschichte für auch ältere Kinder ab 10 Jahren, aber auch eine Geschichte, die am Ende einfach einem klar macht, es ist okay, anders zu sein. Und ein bisschen hat man die ganze Zeit halt eben das Gefühl, man macht ein Puzzle, man hat Teile in der Hand, man packt sie zusammen und weiß aber immer nicht wirklich, ob das jetzt richtig ist, was man da zusammenpuzzelt.
Wie würden Sie sagen, wie ist es geschrieben?
Es gibt ja immer verschiedene Perspektiven. Also wir schlüpfen mal in die Perspektive von Elvis, mal in die Perspektive von Dalia. Und sogar die Oma, diese Seherin, schaltet sich immer mal ein. Und über diese eben nicht lineare Erzählung hat man ganz, ganz viele Ebenen, in der sich die Geschichte bewegt. Und man ist als Leser so ein bisschen, ja, im Grunde wie Elvis in dieser Geschichte. Man hat keinen richtigen Handlungsfaden, den Kirsten Reinhardt einem hinlegt, sondern man muss sich halt der Geschichte hingeben. Und am Ende stellt man fest, worauf läuft alles hinaus? Also wie im wirklichen Leben.
Sie haben es eben schon gesagt. Ich will noch mal die Widmung am Ende zitieren, für alle, die sich auch manchmal falsch fühlen. Kirsten Reinhardt und noch unbedingt zu erwähnen Vignetten der Illustratorin Tine Schulz, Elvis Gursinski und der Grabstein ohne Namen. Verlag Belsung-Gelberg, 232 Seiten ab 10. Keiner weckt ihn morgens, keiner macht Frühstück. Wie soll er das bloß mit der Schule dann schaffen? Aber an diesem Morgen ist alles anders. Er wacht auf, die Sonne scheint. Er kann fliegen, wie eine Biene. Er fliegt aus dem Kinderzimmer mitten in eine dicke Blüte. Paradies. Plötzlich ist er auf Level 2, wieder zurück in der Wirklichkeit. Bloß nicht die Eltern wecken. Da stolpert er über eine Bierflasche. Schon brüllt der Vater, Haustür auf, Haustür zu. Er ist auf Level 3 in der Schule. Wird er diesen und die nächsten Schultage besser überstehen, wenn er hin und wieder wie eine Biene entfliegen kann? Ines Dettmann, ist Fantasie die Rettung in Roland Schimmelpfennigs Kinderroman »Die Biene im Kopf«?
Ja, ich finde Roland Schimmelpfennig, der ja eben eigentlich kein Kinderbuchautor ist, sondern Dramatiker und das Stück dann, wie ich gelesen habe, 2016 eigentlich ursprünglich als Kindertheaterstück geschrieben hat, der hat schon ganz spannende und ganz direkte Erzählweise, wo man wirklich mitten in der Geschichte sofort drin ist, die, wie man jetzt als erwachsener Leser am Anfang denkt, also man ist kein Käfer wie Kafka, man liegt nicht auf dem Rücken, sondern es geht um ein sehr, sehr aktives Kind, was eben über dieses Biene-Sein auf einmal Möglichkeiten entdeckt, halt eben durch das Spiel des Lebens im Grunde zu kommen. Denn sein Leben wird auf einmal zu einem Adventure-Game, flitscht da so durch, der Junge, der wirklich auch ein ziemlich tragisches im Leben hat. Die Eltern kümmern sich überhaupt nicht um ihn. In der Schule wird er irgendwie gemobbt. Also er muss einfach immer wieder Gefahren überstehen, Probleme und Bedrängnisse lösen. Und da hilft dieses Biene-Sein. Sein. Natürlich ungemein, was ich mir als Theaterstück natürlich nochmal anders dynamisch vorstelle, als es jetzt in dieser Erzählweise ist, die aber Roland Schimmelpfennig sehr, sehr gut gelingt, weil er ganz direkt erzählt. Also es geht immer um du bist. Du bist jetzt auf einmal eine Biene, du kannst das und das machen. Und es sind ganz kurze Befehle, die er im Grunde erteilt und die sofort aber eine Situation sehr, sehr gut beschreiben und sehr bildlich. Ja, damit hat es auch irgendwie so was Märchenhaftes, Poetisches, aber gleichzeitig was ganz, ganz Direktes und Realistisches.
Roland Schimmelpfennig, Sie haben es gesagt, ist Regisseur, Dramatiker, freier Autor. Seine Theaterstücke werden in 40 Ländern gespielt. Spürt man denn hier mehr so eine Gameform oder mehr eine Theaterform?
Ja, ich finde schon, dass ihm die Gameform gut gelingt. Also es hat was ganz, ganz Sprunghaftes. Ich glaube halt eben, dass diese Sprunghafte natürlich im direkten Spiel miteinander, das ist ein Stück, das ist eigentlich angelegt auf eben drei Personen, die dann eben die unterschiedlichen Ebenen spielen, natürlich nochmal was anderes Direktes hat. Zusammen finde ich aber mit diesen Illustrationen von Barbara Jung, die sich teilweise auch über ganze Seiten ziehen, da gibt es diesen Flug der Biene, der teilweise über mehrere Seiten in so kleinen Strichen angedeutet wird, bekommt schon die Geschichte, die eben sehr, sehr textlastig ist, gleichzeitig ein ganz schmaler Band, also keine 70 Seiten, bekommt schon was sehr, sehr Direktes und macht auch Spaß. Also stelle ich mir für einen Deutschunterricht zum Beispiel als einen ganz, ganz tollen Text vor, wo man sehr viel mitmachen kann.
Die Biene im Kopf von Roland Schimmelpfennig, eine berührende Geschichte über ein Kind, das versucht, das Leben mit allen Widrigkeiten zu meistern. Bebildert von der bekannten Kinderbuchillustratorin Barbara Jung, Verlag Fischer-Sauerländer, 80 Seiten ab 8 Jahren. Auch im nächsten Buch muss sich ein Junge mit seiner Situation arrangieren. Mit etwa 5 Jahren zieht er zu den Großeltern. Erst viel später erfährt er, dass seine Mutter drogensüchtig und kriminell wurde. Hey Kiddo ist ein autobiografischer Comic des amerikanischen Autors und Zeichners Jared G. Krososchka, der mit seinem TED-Talk über eben diese Kindheit 1 Million Zuhörende erreichte. Wie ist Hey Kiddo gezeichnet und wie erzählt?
Einerseits ist es die Biografie von Krososchka, der halt einfach erzählt, wie er als Kind von seinen Großeltern quasi angenommen wird, der halt erfährt, was für eine Rettung Imagination, also Vorstellung sein kann, der seine Liebe zum Zeichnen entdeckt und teilweise in der Schule gefördert wird. Und andererseits ist es halt eben auch eine Familiengeschichte und ein, finde ich, sehr, sehr liebevoll gearbeitetes Porträt einer bestimmten Zeit, die halt eher mit ganz vielen realen Dokumenten nämlich unterlegt hat. Also es gibt einerseits eben diese Geschichte von ihm selber, die sich entwickelt, diese Familiengeschichte. Und andererseits hat er viele Dokumente, die seine Großeltern eben teilweise aufgehoben haben. Briefe von seiner Mutter, die wohl auch ein großes Talent zum Zeichnen hatte und ihm immer wieder zum Beispiel aus der Haft geschrieben hat. Diese Dokumente hat er einfließen lassen. Das heißt, es sind offene Illustrationen. Es gibt bei Panels und Sprechblasen gibt es keine Umrandungen. Und er hat gesagt, er will damit halt eben Gefühle vermitteln. Er möchte gerne, dass man praktisch in die Erinnerungen direkt eintauchen kann, so wie er die erlebt hat, und nicht das Ganze begrenzen. Krasowska ist in Amerika super populär. Er hat mal einen dieser TED-Talks gehalten, wo er eben auch diese Geschichte erzählt hat, die er eben bei Hey Kiddo dann verarbeitet. Und man muss sagen, es ist schon sehr berührend, sehr amerikanisch, aber auch wirklich sehr, sehr berührend, wie er seine Faszination zum Zeichnen beschreibt, wie sich das entwickelt hat, wie eben seine Familiengeschichte damit zusammenhängt.
Er hat gesagt, ich zeichnete, um zu überleben. Und das ist ihm gelungen. Er überlebte. Jared J. Krasowska mit Hey Kiddo aus dem amerikanischen Englisch von Ulrich Thiele. Löwe Verlag, 320 Seiten, ab 14. Auf starke Jungs folgen starke Mädchen. Ein fast quadratisches Buch, dick wie eine Box, mit Geschichten, in deren Mittelpunkt Mädchen stehen. Und so heißt das Buch auch einfach Mädchen. Geschrieben und gezeichnet von Annette Schaab, geboren 1965 in den Niederlanden, studierte sie Illustration, bebilderte über 200 Bücher und debütierte als Autorin vor wenigen Jahren mit dem Kinderroman Emilia und der Junge aus dem Meer. Übersetzt hat Eva Schweikart 7 Geschichten. Die erste erinnert an Rumpelstilzchen, die zweite an Rotkäppchen, die dritte an Hänsel und Gretel. Was aber hat denn Annette Schaab genau gemacht hier?
Ja, Annette Schaab spielt eben mit unserem Bild des modernen Mädchens. Also sie nimmt Märchenmotive, Sie haben es gerade gesagt, also zum Beispiel eben das Motiv des Rumpelstilzchens, bleibt halt eben mehr in diesem klassischen Märchenvokabular. Also das heißt, das Mädchen ist immer das Mädchen. Es gibt den König, der im Rahmen der Geschichte von Rumpelstilzchen einen Namen bekommt. Und es gibt zum Beispiel eben nicht Rumpelstilzchen, sondern Rumpelstilzchen heißt dann neu in der neuen Variante Herr Pelzstiel und ist auch kein kleines, hässliches Rumpelwichtchen, sondern ist super gepflegt, hat einen Seitenscheitel und einen Nadelstreifenanzug. Das ist es dann aber auch schon mit der Eloquenz. Und diese Mädchen, die haben alle das, finde ich, wunderbare Motiv, was wir in Märchenbearbeitungen schon immer mal erlebt haben. Aber sie setzen sich halt mit ihrer Rolle auseinander. Also zum Beispiel in dieser Rumpelstilzchen-Adaption braucht das Mädchen erstmal die Hilfe von Herrn Pelzstiel, weil es den König vergöttert, den es gerne heiraten möchte. Es setzt sich mit seiner Rolle auseinander, Stroh zu Gold zu spinnen. Aber am Ende, als das Kind da ist und dem König der Name seiner Frau nicht einfällt, da nimmt es das Kind und geht mit dem Kind, verlässt den König, beschließt, dass es eine andere Chance im Leben hat. Und genau in allen Geschichten geht es darum, den Mädchen, den Prinzessinnen eigentlich in den Urformen, ein neues Dasein zu geben, eine Stärke mitzugeben. Und das ist schon, finde ich, eine sehr, sehr faszinierende Wendung. In der Kürze, wie Annette Schaab es bearbeitet, natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Motiv.
Interessant fand ich, dass es doch wirklich sehr, sehr viele Prinzen noch gibt. Also, dass man doch im Grunde genommen ganz lange innerhalb jeder Geschichte in den alten Klischees und in den alten Rollen bleibt. Die Wende kommt ja eigentlich immer erst zum Ende der Geschichte.
Es ist nicht wirklich gefasst, in welcher Zeit wir uns bewegen. Also, es könnte theoretisch natürlich auch der englische Königshof sein, wo sich dann bestimmte Dinge bewegen. Aber es ist nicht wirklich klar, sind wir in einer ganzen Moderne oder sind wir einfach in einem neuen modernen Märchen?
Jede Menge erhoffte Prinzen auf jeden Fall und skurrile Begebenheiten in Mädchen von Annette Schaab aus dem Niederländischen von Eva Schweikart, Thienemann Verlag, 252 Seiten ab 10. Es geht weiter mit Mädchen, mit Hannah und Josephine, zwei, die sich erstmal kennenlernen müssen. Dafür hat die preisgekrönte Autorin Susan Kreller den Regen studiert. Hannas Regen ist aber kein Wolkenbruch, keine Belästigung, kein Unglück. Wir hören den Anfang.
Sie geht so gleichgültig durch den Regen, als wäre der Morgen in Wirklichkeit nur nicht ganz streifenfrei geputzt worden. Sie wischt nicht über die Schlieren. Sie lässt sie so. Hannah ist auch die Einzige auf meinem Weg, die keinen Schirm und keine Regenjacke trägt. Sie trägt ja noch nicht mal einen Namen und ist einfach nur ein Mädchen, das ich noch nie zuvor gesehen habe und das sich vor meinen Augen nass regnen lässt. Ein fremder, begossener Pudel, der mir Angst macht. Und der jeden Moment rechts abbiegen und aus meinem Blickfeld stampfen könnte und danach für absolut immer verschwunden wäre. Aber es stimmt nicht. Hannah taucht nicht in meinem Leben auf, sie taucht von Anfang an unter. Es stimmt doch nicht, dass sie so tut, als wäre dieser Regen gar nicht vorhanden. Der Regen erscheint für sie viel mehr als nur Wasser zu sein. Das kann ich sogar von hinten erkennen. Dafür muss ich ihr Gesicht gar nicht sehen. Nein, Hannah bewegt sich nicht gleichgültig durch den Regen. Das ist ja das Merkwürdige. In Wahrheit beachtet sie ihn mehr als jeder andere. Versteckt sich in ihm. Hüllt sich in ihn ein wie in einen Mantel. Während die Tropfen wie ein knisterndes Scheunenfeuer auf meinen Schirm prasseln und in der Ferne eine Sirene zu hören ist, wird Hannah, die immer noch vor mir geht, eins mit dem Regen, gibt ihre Ränder her und hält den Kopf dabei gerade. Sie duckt sich nicht wie all die anderen, obwohl die durch ihre Schirme und Regenjacken geschützt sind. Sogar die Autos, die ihr Scheinwerferlicht auf die nasse Straße fließen lassen und an mir vorbeirauschen, sehen irgendwie von übergebeugt aus. Nur Hannah nicht. Und ich meine, es gibt fast 13 Millionen Arten, durch den Regen zu gehen. Im Pfützenslalom, mit unruhigen Trippeln oder verärgerten Meterschritten, mit der gefalteten Morgenzeitung überm Kopf, auf Zehenspitzen, mit schiefen, zerrupften Schirmen aus dem Sonderangebot, mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze, mit dünnen Regenmänteln, die wie große Mülltüten aussehen, mit schwenkenden Armen, hochgezogenen Hosenbeinen. Es gibt unendlich viele Arten, durch den Regen zu gehen. Und fast alle sind sie schnell oder wasserabweisend. Aber Hannah entscheidet sich ausgerechnet für die eine Art, die langsam und nass ist. Sie entscheidet sich dafür, unterzutauchen. Aufrecht. In einem Mantel aus lauter Regen. Und ich merke, wie erleichtert ich darüber bin, dass ich dieses Mädchen, das da vor mir läuft und sich im nassen Bürgersteig spiegelt wie eine traurige alte Königin, nicht kennen muss. »Das ist Hannah«, flüstert Frau Mattei. Sie sagt es, weil sie meine Klassenlehrerin und für die Rettung neuer, tropfender Schülerinnen zuständig ist. Warum sie es flüstert, weiß ich nicht. »Hannah Kiesow ist das«, raunt sie mir zu, »hat heute ihren ersten Tag bei uns«. Josephine, ich verlasse mich auf dich.
Das war der Anfang von Hannas Regen, gelesen von Barbara Stoll im Dediwan Verlag. Ines Dettmann, ein über eine lange Strecke rätselhafter, eindringlicher Jugendroman über zwei, die ja auf eine sehr spezielle Weise Freundinnen werden.
Genau, eine typische Kreller-Geschichte, möchte ich sagen, aber gleichzeitig eben eine sehr ungewöhnliche Mädchenfreundschaft, nämlich ein Mädchen, das immer die Verantwortung übernimmt, das von ihren Eltern, wie sie selber sagt, eben einen Namen bekommen hat, der sich typisch Lehrer nicht verkosen lässt und auch nie eine Koseform mitbekommen hat und gleichzeitig eben die andere, der sie im Regen begegnet, die aber stumm bleibt eigentlich die meiste Zeit der Geschichte, die nichts von sich preisgibt, wo trotzdem ein Band, eine Freundschaft entsteht, ein Vertrauensverhältnis eben und eben eine typische Kreller-Geschichte an der Stelle, wo man halt eine Geschichte von zwei jungen Menschen hört, Hannah und Josephine, die halt irgendwo auf ihre Weise auch beide so, ja, Getriebene, finde ich, sind. Also die immer wieder etwas suchen, wie es so typisch ist in der Jugend, wo man immer wieder so dunkle Momente hat, aber dann eben wieder Zeit miteinander verbringt, auch viel Rätselhaftes bleibt und ja, die dann aber am Ende beide auch, das muss man auch ganz ehrlich sagen, halt eben irgendwo auch eine tragische Freundschaftsgeschichte, weil sie ja so nicht zusammenkommen können, wie es eigentlich für die beiden man es sich wünscht.
Wir dürfen ja leider nicht so viel verraten über den Schluss, aber ich habe es auch ein bisschen wie eine Geschichte über das Schweigen können gelesen.
Es ist eine ganz große Geschichte über Schweigen können mit wirklich so schönen Sätzen wie, dass eben Josephine über Hannah sagt, sie schweige in langen Sätzen. Und das ist halt wirklich, das ist ja auch etwas, was man überhaupt erstmal aushalten muss, dass jemand überhaupt nichts sagt, nichts über sich preisgibt. Und das, finde ich, ist etwas bei Kreller, wo man wirklich sagen muss, dass ein Buch, was einen von Anfang bis Ende berührt, wo man das Gefühl hat, dass jeder Satz einfach stimmt, der einen selber auch in der Jugend, also ich habe mich in dem Buch stark wiedergefunden, in der Rolle von Josephine, so dieses Suchen, dieses Verhältnis zu den Eltern, wo man sich immer wieder auslotet und ja, irgendwo am Ende halt eben dann auch immer wieder doch mit sich selber klarkommen muss. Und das ist was Kreller wahnsinnig gut kann und was in diesem Buch einfach ganz, ganz tief ist.
Tiefsinnig, heiter, aber auch nachwirkend und herausfordernd. Susan Kreller, Hannas Regen, Carlsen Verlag, 192 Seiten, ab 14. So viel sei verraten, es gibt auf fast alle Fragen eine Antwort in diesem Buch. Und nun das Weihnachtsbuch Weihnachten mit Gisela. Geschrieben hat es Rieke Patwatan, ausgezeichnet mit dem Kranichsteiner Stipendium. Gezeichnet hat Lena Winkel. Beide leben in Hamburg. Gisela, die Weihnachtsüberraschung steht am 24. Dezember als Lotteriegewinn vor der Tür. Erstmal scheint das jetzt ein Flop zu sein. Aber dann, was passiert dann?
Ja, also es ist ja der Aufhänger dieses Weihnachtsbuches ist wunderbar skurril, nämlich diese Weihnachtslotterie. Man kann einen Star gewinnen und dann steht Gisela mit einem Rollator und so einem wild gemusterten Strickjacke vor der Tür und sagt, naja, es ist nicht so, dass man so einen Star bekommt, sondern bei allen anderen kommt halt jemand anders und die Familie, Vater, Mutter, Kind und eben aber auch Großeltern ist vollkommen von der Rolle, weil sie sich ganz anders gedacht haben diesen Heiligabend. Und dann muss man aber sagen, und das gehört sich ja auch für ein ordentliches Bilderbuch, wird es einfach wahnsinnig wild und super schön, denn Gisela ist einfach so ein Weihnachtsgeist, der genau weiß, was er will. Sie will in die Kirche, sie will essen, sie will Geschenke, hat aber auch tolle Geschenke mitgebracht und es wird einfach ein wunderbarer Abend und am Ende freuen sich alle auf Ostern, wo Gisela sagt, dass sie auf jeden Fall wiederkommen wird und mit der Familie zusammen sein. Und die Bilder sind, die Lena Winkel gezeichnet hat, dazu sind sehr, sehr schön tief. Man kann total viel entdecken. Also das heißt, das ist für mich einer der Geschenketipps, wo man einfach sagen muss, da hat man richtig Spaß dran. Da können auch kleine Kinder schon mitgucken. Und als Eltern muss man sagen, es sind nicht die ganz typischen Familienrollen, die da bedient werden. Es macht Spaß.
Die Bilder, habe ich gedacht, die sind genauso wild wie dieser 24. Dezember in dieser Familie. Rieke Patwatan und Lena Winkel, Weihnachten mit Gisela, DTV, 32 Seiten ab 4. Die besten 7 im Dezember. Ich danke der Jury, ich danke natürlich Ihnen, Ines Dettmann. Die Weihnachtsempfehlungen unserer Samstagsredaktion hören Sie in 2 Wochen. Nächste Woche spricht die Schriftstellerin Hanna Johansen über ihr Gedichtbuch und über das Sehen. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf unserer Deutschlandfunkseite und die Sendung natürlich auch in der Deutschlandfunk-Audiothek. Bevor nun Computer und Kommunikation folgt, hören Sie in unserem täglichen Büchermarkt-Adventskalender den Kollegen Thomas Fuchs mit seiner Weihnachtsempfehlung. Ich verabschiede mich vorher. Beste Weihnachtsbäckerei, wünscht Ute Wegmann.